die Kinder auch alle gut sehen können. Na? Also ihr müsst hier vorgucken können, nicht irgendwo hin. Ich will nämlich von euch wissen, ob heute was anders ist hier in unserem Raum. Ob euch was auffällt. Mal sehen, ob jemand eine Idee hat. Dürft auch reinreden. Also jetzt mal kurz. Findet jemand hier was, was nicht hierher gehört, was sonst nicht hier steht? Ja, also das Ding da, ne? Richtig. Und wer hat denn überhaupt eine Idee, was das Ding so sein könnte? Hat jemand sowas zu Hause vielleicht? Was könnte man da reintun? Bücher, richtig. Soll ich mal gucken? Nein, stimmt nicht. Bücher sind nicht. Was könnte...
Schuhe.
Richtig, Simu. Woher weißt denn du das?
Ich habe doch Wunder gesagt.
Ach, das Wunder. Ich habe nicht aufgepasst, ne? Schade. Also der Timo hat recht. Das ist ein Schuhregal. Und das gehört mir wirklich nicht hierher, ne? Da sind wir uns einig. Aber ich habe noch eine andere Frage. Wer von euch hat denn nur ein paar Schuhe zu Hause? Die durften sich jetzt mal melden. Na los, Hände hoch. Keiner? Ruhig mal hin. Gibt es denn Schuhregale, die sprechen können? Wie klingt denn das? Wer weiß denn, wie das klingt? Wenn alle durcheinander reden. Jemand eine Idee? Also, na viel versteht man ja nicht, ne? Ich denke, das klingt wie ein Streit. Einer will lauter sein als der andere. Merkt ihr das auch manchmal? Gibt's das? Also ich habe das schon mal gehört. Wenn ein paar Geschwister zusammen sind und dann redet einer lauter als der andere. Passt auf, ich habe eine Idee. Wir hören mal genau hin und dazu haben wir uns was überlegt. Jetzt kommt das, was wir hier auf einmal gehört haben und nicht verstehen konnten. Jetzt kommt das ganz verständlich für uns und sogar noch zum Angucken. Da haben die großen Kinder nämlich was vorbereitet und ein paar aus der Jugend. Und die machen uns das jetzt vor. Hoffentlich hören die mich auch. Ich muss mal gucken. Also dürft schon mal gespannt sein. Ich muss das mal bitte zur Seite räumen hier. Ah, da kommt schon einer. Bist du der Einzige?
Wir laden euch heute ein, einen Blick in einen Schuhschrank zu werfen. Hier tummeln sich die unterschiedlichsten Exemplare. Sie leben mehr oder weniger friedlich nebeneinander. Bis eines Tages. Aber seht selber.
So frisch geputzt, glänzt mein Leder wieder vom Feinsten. Ich bin ja auch das eleganteste aller Schuhmodelle hier im Schuhregal. Ein Glück muss ich nicht so klobig daherkommen wie dieser Wanderschuh hier.
Na, ich biete meinem Besitzer wenigstens Halt und Festigkeit und dadurch Sicherheit. Mit deinen Schuhen würde ich keinen Berg besteigen. Mit deiner aalglatten Sohle rutschst du doch schon beim kleinsten auch von Feuchtigkeit weg. Ich hab wenigstens Profil.
Du brauchst mit deinem Profil gar nicht so anzugeben. Meins ist auch schon ganz gut. Außerdem ist meine Sohle viel flexibler als deine. Das heißt, ich bin wesentlich vielseitig einsetzbar. Und mal ganz ehrlich, ich halte meinen Besitzer fit.
Oh, ja, das riecht man sogar. Ach, wenn du ausgezogen wirst, sucht ja jeder das Weite.
das kann mir nicht passieren. Ich bin luftig, angenehm zu tragen und von allen Seiten offen. Was will man mehr?
Naja, also bei dir wird man ja bei jedem kleinsten Regen nass. Das ist bei mir anders. Ich halte alle Unannehmlichkeiten fern, nicht nur den Regen. Aber ehrlich gesagt bin ich die Drecksarbeit auch ganz schön leid. Ich würde so gern mal mit auf eine Party gehen oder so, aber da nimmt mich nie jemand mit.
Von Dreck und Nässe kann ich etwas erzählen. Aber einer muss ja auch die Arbeit machen, die Aufgaben übernehmen. Und wir können halt nicht alle auf die Feste gehen. Und einer muss die Aufgabe machen.
Hab ich da was von Nässe gehört? Das ist mein Element. Im Wasser ist niemand so gut wie ich. Ihr solltet mal sehen, welche Geschwindigkeiten man mit mir im Wasser erreicht. Ich bin halt ein Spezialist.
Alter Angeber, was mit Geschwindigkeit zu tun hat, da kann ich mich ja wohl mit dir messen. Wenn ich über das Eis flitze, dreht sich jeder nach mir um. Wenn ich mir vorstelle, wie du dich auf dem Eis bewegst, dann lache ich ja.
Streitet ihr euch nur? Der Schnellste bin immer noch ich. Ihr hättet mich mal sehen sollen, wie ich letztens über die Piste runtergeheizt bin. Aber ich spielte auf festen Halt. Mit mir am Fuß kann man es wagen.
Festen Halt, den kann ich genauso bieten. Und ich werde viel häufiger eingesetzt als du. Und ich biete richtigen Schutz. Ich denke, ich bin wohl der Wichtigste im Regal. Aber wer der andere Meinung ist, den kann ich ja gern mal vor Schienbein treten.
Also, dich hätte ich nicht gerne den ganzen Tag am Fuß. Du bist viel zu schwer und zu steif. Durch mich kommt wenigstens Gemütlichkeit ins Spiel. Ich sollte in keinem Schrank fehlen.
Gemütlichkeit verbreite ich auch. Und dazu sehe ich auch noch gut aus. Nicht so langweilig wie du. Schau dich doch mal an. Mit dir würde ich mich nicht gerne blicken lassen.
Na, aber mit dir kann man ja überhaupt nicht vor die Tür gehen. Ich biete im Winter Wärme und dazu ein elegantes Aussehen. Nicht so lächerlich wie bei dir.
Und im Sommer mit kurzen Hosen willst du dann mit deinen Boots gut aussehen? Das ist ja lächerlich. Also ihr glaubt ja gar nicht, wie oft ich diese Schuhe letzten Sommer aus dem Regal geholt habe. Also wenn einer der Lieblingsschuhe ist, dann wohl ich.
Lieblingsschuhe hin oder her. Am meisten werde ich aus dem Schrank geholt. Ich bin da nicht so festgelegt wie er. Mich kann man zu jeder Gelegenheit tragen. Leider sieht man mir das auch langsam an.
Was ist denn hier in meinem Schuhschrank los? Warum streitet ihr euch darüber, wer wichtiger ist, wertvoller oder am meisten gebraucht wird? Ihr seid alle für mich wichtig, sonst hätte ich euch ja nicht im Schuhschrank. Jeder hat seine ganz besondere Fähigkeit und seine ganz besondere Eigenschaft und ist darum auch am besten in bestimmten Aufgaben geeignet. Aber seid deswegen nicht stolz und denkt, ihr seid wichtiger als die anderen. Ich kann auf keinen von euch verzichten. Schaut auch nicht neidisch auf das, was die anderen haben können oder machen. Konzentriert euch auf die Aufgaben, für die ihr gemacht seid. Jedem von euch sei gesagt, du bist einmalig und wertvoll, so wie du bist.
So, ich denke, da haben wir schon mal einen kleinen Beifall verdient. Was wir hier so ganz spielerisch zu sehen bekommen haben, das ist natürlich frei erfunden, das habt ihr gemerkt. Ne? Schuhe können ja nicht sprechen. Und sie können auch nicht denken. Sie können sich nicht ärgern oder unwichtig fühlen. Oder auch nicht stolz sein, weil sie so nützlich sind. Gibt's alles nicht bei Schuhen. Habt ihr übrigens bemerkt, dass es eine doppelte Ursache für den Streit gab? Es war nämlich so, dass erstens jeder Schuh nur sich alleine für wichtig gehalten hat. Die anderen waren alle irgendwie komisch, die brauchte man nicht. Nur sich selber, das war ganz wichtig. Und das andere war, es war nicht nur so, dass er die anderen nicht brauchte. Die hatten ja nur Nachteile. Also die haben entweder keine Nässe ausgehalten, mit denen könnte man ja nicht auf ein Fest gehen und lauter solche Sachen. Oder sie waren zu langsam. Nur Falsches an den anderen. Nur bei sich selber war alles in Ordnung. Was nun, ist das eine Geschichte? Einfach so erfunden, ohne einen Bezug zur Wirklichkeit? Oder ist da vielleicht doch was, was wert ist, dass wir hier mal zusammen drüber nachdenken? Wenn sich auch der Streit in Wirklichkeit nicht im Schuhschrank so abspielt, aber, ich sage euch was, unter Leuten kann das durchaus so passieren. Manchmal laut, aber viel öfter so, dass man es gar nicht hört. Nur in Gedanken. Was ist denn das für ein Typ? Vielleicht klingt das bei uns in der Gemeinde so. Ich sag mal ein Beispiel. Ich habe es nicht gehört, nicht, dass er denkt. Hast du gesehen, was die anhatte? Also wie man so rumlaufen kann. Naja, die Geschmäcker sind eben verschieden. Oder, ich habe schon 100 Mal gesagt, dass mir das nicht gefällt. Aber die machen trotzdem, was sie wollen. Na, da können sie ohne mich weitermachen. Aber es gibt auch das Gegenteil. Das könnte etwa so klingen. Also, ich bin immer traurig, wenn ich die schönen Instrumente hier spielen höre. Ich würde auch gern mitmachen, aber ich kann das nicht so. Hab's nicht gelernt, liegt mir nicht. Und wie gerne würde ich mitmachen oder in der Jugendstunde Instrument spielen oder im Chor mitsingen. Ach, schade, ich taug einfach zu nichts. Oder, könnte auch so klingen, tja, als ich noch jünger war, da konnte ich richtig mitmachen. Aber jetzt, was ist noch los mit mir? Ich bin ja nur noch eine Last. Irgendwie muss mir immer jemand helfen. Ach, ich bin nicht mehr zufrieden mit mir. Wir müssen mal fragen, haben wir auch manchmal so Vorstellungen, ganz unterschiedliche Vorstellungen, was irgendwie besser wäre für uns gerade? Und sind wir dann unzufrieden mit uns selber? Ja, natürlich, die Beispiele sind alle frei erfunden. Aber es kann ja sein, dass sich doch jemand angesprochen fühlt. Und dann würde ich mich freuen, denn das wäre ein Zeichen, dass Gott uns irgendwie erreicht. Dass sein Geist zu uns spricht. Und vielleicht will er uns noch mehr klar machen in dieser Stunde. Es ist nämlich beides falsch. Die Unzufriedenheit mit sich selber und die Selbstzufriedenheit, die sich selber so hoch einschätzt und den anderen so weit unten. Das Wissen um die eigene Unzulänglichkeit und die Fehler einerseits bei sich selber und die Überzeugung von den eigenen Fähigkeiten und das Überbewerten dessen, was man selber tut, das sind so zwei Potenziale, die kontrolliert werden müssen. Da müssen wir besonders gut hingucken. Und womöglich müssen wir auch gegensteuern, dass das nicht überhand nimmt. Das betrifft unseren ganz normalen Alltag. Die Kollegen, die Mitschüler, weiß ich, wo wir uns noch irgendwie zusammenfinden. Aber auch unser Zusammenleben hier in der Gemeinde. Und da sind wir noch nicht mal die Ersten. Ich habe da ein Beispiel gefunden in der Bibel. Da hat der Herr Jesus zum Petrus gesagt, folge mir nach. Und wisst ihr, was der Petrus gesagt hat? Aber Herr, was soll denn da der dort? Brauchst du den auch? Ich denke, ich soll dir dienen. Ich denke, ich. Was will denn der da? Zu einer anderen Zeit stritten die Jünger mal, wer der Größte von ihnen ist. Der Beste. Den schönsten Platz im Himmel kriegt. Wir wollen uns in dieser Stunde mal fragen, wie oft uns das passiert, dass wir Menschen nach ihren Fähigkeiten einteilen, die wir selber so meinen, richtig einzuschätzen. Wo wir Leute klassifizieren. Andere und uns selber. Und dann manchmal ganz eigenartige Schlüsse draus ziehen. Also wir werden uns noch ein bisschen Zeit nehmen. Ein bisschen ist ja noch. Trotzdem wollen wir vorher ein Lied singen, dass die Kinder nicht ganz so abschalten. Und wir machen es kurz. Wir singen nur zwei Verse. 282. Es ist niemand zu groß. Es ist niemand zu klein. 282. Die Verse 1 und 2. Ungefähr 30 Jahre nach der Frage, die der Petrus dem Herrn Jesus gestellt hat, also die ich eben gesagt habe, was soll denn der da? Ungefähr 30 Jahre danach schreibt der Petrus einen Brief. Und in dem Brief schreibt er einen ganz interessanten Satz. Und den liest uns jetzt die Larissa mal vor.
Also ich lese 1. Petrus 4, Verse 10 und 11. Gott hat jedem von euch Gaben geschenkt, mit denen ihr einander dienen könnt. Tut das als gute Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, so soll Gott durch ihn sprechen können. Wenn jemand anderen hilft, soll er es in der Kraft tun, die Gott ihm schenkt. Dann wird Gott in allem geehrt werden. Möglich ist das durch Jesus Christus geworden, dem die Herrlichkeit gehört und die Macht in alle Ewigkeit. Amen.
Vielen Dank, Larissa. Also, der Petrus hatte was gelernt. Und wisst ihr, was er geschrieben hat zuallererst? Ich mache mal noch ein paar Bemerkungen dazu. Ne? Er hat geschrieben, dass jeder Gläubige wenigstens eine geistliche Gabe hat. Also Gott hat keinen vergessen. Er hat die Seinen alle. Also die, bei denen man das merkt, die immer in Erscheinung treten. Und die, die sich zurückziehen, die man kaum sieht. Alle hat Gott beschenkt. Ganz verschieden. Also wer da mal noch weiter einsteigen will, da muss ich mal eine Bibelstelle merken. Die lese ich jetzt nicht vor, ich sage sie nur an. 1. Korinther 12, Vers 7 bis 11. Könntet ihr zu Hause mal nachschlagen. Aber eine Voraussetzung für solche Gaben habe ich schon genannt. Das können natürlich nur Leute kriegen, die auch an den Herrn Jesus glauben. Da merkt ihr schon, dass man das auch verwechseln kann mit anderen Gaben. Die heißen direkt so. Oder wir nennen das auch Begabung. Wenn jemand gut zeichnen kann, gut reden kann, gut basteln kann, gut Musik machen kann. Das sind natürliche Begabungen. Die kann jeder haben. Dazu muss man nicht an den Herrn Jesus gläubig sein. Und am allerbesten ist es natürlich, wenn sich so eine natürliche Begabung und eine geistliche Begabung ergänzen, dann wird's richtig gut. Das ist oft so. Ich habe da einen Satz gefunden, da hat der Herr Jesus mal eine Geschichte erzählt, ich lese nur einen Satz. Da hat er dem einen 5 Talente gegeben, dem einen 10, dem anderen 5, dem anderen 2. Und dann steht da, und einem anderen 1, 5 und 2 und 1, sowas, jetzt habe ich es auch noch durcheinander gebracht. Einem jeden nach seiner Fähigkeit. Also da hieß es, guck ganz genau, was kann der? Was kann ich dem noch für eine Gabe schenken, damit es richtig gut wird? Für unser Zusammensein hier, und davon reden wir ja heute am meisten, haben wir wirklich beides nötig. Da haben wir die natürlichen Begabungen nötig, aber wir haben vor allen Dingen auch das Geistliche nötig, was Gott uns geben kann und geben will und was er uns versprochen hat. Und da sind das alles gute Voraussetzungen, wenn jemand kreativ ist oder wenn jemand treu ist oder wenn jemand meinetwegen gut Musik machen kann. Aber wenn wir da falsche Gründe haben, warum wir das tun, dann ist das Ganze auch schnell wieder wertlos. Also, es gibt da einen Satz in der Bibel, da steht, dass wir zuallererst mal an die Auferbauung des Leibes Christi denken sollen. Oder, wenn jemand zum Beispiel genau merkt, dort müsste ich mal einen Besuch machen. Da ist jemand in Not, kann sich gar nicht mehr so richtig selber helfen, da gehe ich mal hin. Ist ja auch eine Gabe, wenn das jemand merkt. Manche merken das überhaupt nicht, die gehen einfach dran vorbei. Da heißt es, mach das mal zur Vollendung der Heiligen, dass da nichts fehlt, dass es allen gut geht. Wer da mal nachgucken will, da steht noch was in Epheser 4, Vers 12. Das sind die Gründe, warum Gott will, dass wir die von ihm geschenkten Gaben, die geistlichen und die natürlichen, warum wir die einsetzen sollen. Andere Gründe, eigener Vorteil, eigene Profilierung, lieber nicht. Das macht nur kaputt, das baut nicht auf. Wir müssen einkalkulieren, dass unsere Einschätzung über unsere Gaben irgendwie nicht vollständig sein kann. Und wir müssen genau hören, was Gott von uns will. Dann kriegen wir es richtig. Wenn uns das nicht gelingt, dann rutschen wir immer irgendwie auf einer Seite vom Pferd runter. Da kann es uns passieren, dass wir über uns selber entmutigt sind, und andere, oder dass wir andere durch unsere Überheblichkeit entmutigen. Wir können uns selber zu wichtig nehmen oder andere als viel zu wichtig einschätzen, so wie das bei den Schulen war. Aber viel besser und viel wichtiger ist es doch, wenn ich, und da kann jetzt jeder seinen Namen einsetzen, wenn ich, ohne auf andere zu schauen, das tue, wozu Gott mich begabt hat, dann kann Gottes Geist nämlich das bewirken, was er schon immer wollte. Petrus hat in dem Satz, den die Larissa uns vorgelesen hat, die Tätigkeit, unsere Tätigkeit, unseren Umgang mit den Gaben verglichen mit der Tätigkeit eines Verwalters. Wisst ihr, was ein Verwalter ist? Ein Verwalter ist jemand, der eingesetzt ist, einen Besitz so zu managen, dass alles gut und in Ordnung geht. Ein Verwalter ist niemals Eigentümer. Der handelt nur im Interesse des Besitzers. Und so sollen wir mit unseren Begabungen umgehen. Nicht als die, die stolz drauf sind auf das, was sie da besitzen, sondern als Leute, die sich wie Diener fühlen. Die haben eine ganz große Berechtigung. So ein Verwalter, der darf ganz riesen Verträge unterschreiben und viel Geld ausgeben. Das dürfen wir. Aber wir sollen uns niemals überschätzen und niemals denken, wir wären hier die großen Macher, die Besitzer. Wir sind wohl verantwortlich für das, was wir tun, aber mehr auch nicht. Ich habe mir noch einen Satz aufgeschrieben, den lese ich euch vor. Es kommt einem Missbrauch der Gabe Gottes gleich, wenn sie zur Begünstigung anderer Dinge als des Wohles der Gemeinde und des Willens Gottes eingesetzt wird. Niemals wird ein geistlicher Christ sowas machen. Der wird sich immer fragen, Herr, was willst denn du? Wo willst du mich haben? Was soll ich tun? Und wann soll ich mal still sein? Der Paulus, der hat ja eine ganze Menge Briefe geschrieben. In einem Brief hat er was Interessantes geschrieben. Da hat er geschrieben, das ist wie bei einem menschlichen Körper. Gibt es ganz verschiedene Organe. Die streiten auch nicht miteinander. Warum? Das Auge sagt nicht, ich würde gerne Ohr sein, ich würde viel lieber was hören. Dauernd, das Sehen ist doch langweilig. Und der Geruch, der streitet auch nicht mit dem Ohr, weil er lieber, oder mit dem Auge, weil er lieber was sehen will. Völliger Quatsch. Jedes Organ macht das, für das es geschaffen, für das es ausgerüstet. Oder, wie wir es schon ein paar Mal gesagt haben heute, für das es begabt ist. Dann funktioniert es auch mit dem Leib. Wenn nämlich was mit dem Leib so nicht funktioniert, wie soll ein Organ da quertreibt oder einfach nicht mehr gesund ist, dann sprechen wir von einer Behinderung. Und das war mir interessant. Kann es sein, dass es behinderte Gemeinden gibt, wo manche Organe nicht funktionieren? Wo das nicht klar wird, nicht ausgeführt wird, was Gott will? Kann das sein? In Korinthern, wer da genauer reinguckt in die Korintherbriefe, der stellt fest, da war ganz schön viel in Unordnung in der Gemeinde dort. Und doch schreibt Paulus denen, ihr seid in allem reich gemacht. Ihr habt an keiner Gnadengabe Mangel. Und ich glaube, dass das auch in Chemnitz so ist. Gott lässt doch keine Gemeinde halb fertig irgendwo. Da rüstet doch eine Gemeinde aus mit allem, was die braucht. Warum denn nicht am Goetheplatz? Es geht eher darum, ob wir es falsch einsetzen, was wir haben. Und da wollte ich uns heute mal ganz deutlich fragen, ob wir uns das schon mal überlegt haben. Auf der Palette der Gnade Gottes für die Gemeinde Goetheplatz, glaube ich, findet sich jede Farbe, jede Nuance, jeder Ton, jede Schattierung, die man für ein komplettes, wunderschönes Gemälde braucht. Und das soll nun untereinander gemischt werden. Und wenn das ein Künstler macht, dann wird daraus was, was man ins Museum hängen kann. Was noch nach Jahrhunderten in Dresden in der Gemäldegalerie hängt. Da wisst ihr, wovon ich rede. Da entstehen Kunstwerke. Und wenn der Künstler Gott uns einsetzt, mit dem, was er uns zur Verfügung gestellt hat, dann wird aus unserer Gemeinde ein Kunstwerk Gottes. Aber dazu ist eben nötig, dass jeder Pinselstrich da ist. Dass da nicht einer sagt, ich mach nicht mit. Das ist ein weißer Fleck auf dem Bild, fällt sofort auf. Verwaltung bedeutet übrigens auch, dass wir einmal am Richterstuhl Christi darüber verantwortlich gemacht werden, was wir mit unseren Gaben gemacht haben, ob wir die zum Guten eingesetzt haben oder nicht so sehr zum Guten oder ob wir sie gar nicht eingesetzt haben. Das ist wie beim Puzzle. Da muss ja eins an das andere passen, wisst ihr, ne? Wenn man da aus zwei verschiedenen Puzzlespielen, aus so ein großes Puzzle, in so eine kleine Lücke machen will, geht ja nicht, ne? Oder in ein großes Puzzle so ein kleines einsetzen, bleibt rundherum Platz. Geht auch nicht. Muss schön passen, darf sich niemand überschätzen und auch niemand unterschätzen. Und die Frage, die wir uns stellen wollen heute, weil wir es heute noch korrigieren können, ist: Fülle ich den Platz aus, an dem Gott mich haben will? Mache ich mich zu groß oder bin ich zu klein? Hat meine Farbe das Gemälde Goetheplatz etwa dominiert? Zu grell? Oder hat sie gefehlt? Wir dürfen uns dieser Frage jetzt stellen. Wir sollen das sogar machen. Und Gott mag es schenken, dass wir mit seinen Augen auf uns selber und auf die anderen sehen. Weil eins ist klar, für Gott ist nämlich jeder wichtig. Das ist genauso wie bei dem Schuhregal und bei den Schuhen. Für den Besitzer war auch jeder Schuh wichtig. Und jeder, der heute hier sitzt und jeder, der nicht da ist, der darf eins wissen. Ich bin für Gott wichtig. So, ich hoffe, das habe ich euch deutlich genug gesagt. Eine Frage habe ich noch, ehe es nach Hause geht. Wer weiß, was das ist? Na, mal sehen, ich bin sehr gespannt. Wer weiß, wie das heißt? Eine Flöte, richtig. Super, also besser geht es jetzt nicht mehr. Eine Piccolo-Flöte. Wisst ihr, warum ich die mitgebracht habe? Das ist das kleinste Instrument in einem Orchester. Und es gab eine Zeit, 19. bis 20. Jahrhundert, da war in jedem Orchesterstück die Piccolo-Flöte eingesetzt. Da war das modern. Die wird nicht immer mitgespielt, also ich kann die nicht, ne? Aber wenn ich jetzt jemand hätte, der hier blasen könnte, ihr würdet euch vielleicht Ohren zuhalten, die ist viel höher als eine normale Flöte, so richtig nervtötend. Und die wird nur kurz eingesetzt, mal für einen musikalischen Höhepunkt. Die kann sogar andere Instrumente überstimmen. Aber wenn die Musiker alle kommen, ne, habt ihr mal einen Koffer von einem Bass gesehen? Da müssen zwei Mann tragen. Dann kommt der Mann mit der Piccolo-Flöte, da kommt er sich natürlich ein bisschen gering vor, das ist schon klar. Und da erzählt die Corrie ten Boom eine Geschichte und die lese ich euch vor. Bei einer Orchesterprobe mit Hunderten von Musikern, jede Menge Instrumenten, einem riesigen Chor und einer gewaltigen Orgel. Alle Register gezogen, so richtig laut. Da saß auf einem Platz so ein bisschen neben dem Orchester der Mann mit der Piccolo-Flöte. Und als der dran war, dachte der sich, also ich mit dieser kleinen Flöte, ich bin doch wirklich die kleinste Nummer, der unwichtigste Mann hier. Ich mach nicht mehr mit. Der hat einfach nicht gespielt, wo er sollte. Soll ich euch mal sagen, was das auslöste? Die Musiker alle erschrocken. Warum? Weil der Dirigent, der haute mit voller Wucht auf sein Notenpult und klopfte ab. Stille auf einmal. Dann rief der Dirigent, wo ist das Piccolo? Da kriegte der einen roten Kopf. Es hatte doch einer gemerkt. Der Dirigent hat die Töne vermisst. Andere wussten gar nicht, dass die da kommen sollen. Und dann sagt die Korytenböhm weiter, wie steht's denn mit Ihnen? Vielleicht denken Sie, Sie wären bedeutungslos und lebten so in Ihrem Winkel, ohne dass man Sie braucht. Und doch wartet Gott auf Ihren Beitrag. Er hört es genau, er achtet darauf. Und die Musik des ganzen Weltalls wird reicher, wenn sie mitspielen, auch wenn sie sich für nicht nötig halten. Und Gott will, dass sie das Beste geben, was ihnen anvertraut ist. Und das ist für den Mann mit der Piccolo-Flöte, seinen Einsatz zu spielen. Und nun freue ich mich, weil wir das heute ein bisschen euch vorgemacht haben. Wisst ihr, ich habe mal gezählt, wie viele Leute hier mitgemacht haben in dieser Stunde. Ich glaube, das waren schon über 30. Es wird einfach schön, wenn viele mitspielen. Merkt ihr das? Und es gibt noch etwas viel Schöneres. Wir sollen ja nicht nur hier am Goetheplatz uns einbinden in die Aufgaben, die Gott uns so vorbereitet hat, sondern wir sollen das sogar weltweit tun. Und da freue ich mich, dass wir heute noch nicht am Ende sind, ist zwar schon über die Zeit, aber es gibt noch ein gutes Beispiel, wie Gott Leute ruft an einen ganz anderen Ort auf der Welt.